Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Biotexperten. Heute begrüßen wir als Gast Dr. Katrin Wallner, Zahnärztin und Gründerin des Startups LANBIOTIC. LANBIOTIC ist ein österreichisches Biotechnologie-Startup, das eine probiotische Hautpflege mit lebenden Mikroorganismen gegen Hautkrankheiten entwickelt. Herzlich willkommen, Katrin, und ich freue mich, dass du uns mehr darüber erzählen wirst.
Ja, hallo Martin, vielen Dank für die Einladung.
Eingangs eine Frage, die mich sehr interessiert ist, wie du als Zahnärztin auf die Idee gekommen bist, ein Kosmetikunternehmen zu gründen.
Ja, das ist wirklich interessante Frage. Ich komme aus der Medizin, bin eben Zahnärztin, auch klinisch tätig gewesen und habe mich da schon sehr intensiv mit dem menschlichen Mikrobiom auseinandersetzen müssen. Da spielen auch natürlich im oralen Mikrobiom immer wieder unterschiedliche Bakterienarten eine große Rolle. Und 2020 kam mir dann eben die Idee, probiotische, also gesundheitsfördernde Bakterien außerhalb des Darms einzusetzen. Eben zum Beispiel an Haut und an Schleimhäuten. Es gibt da auch schon recht viel wissenschaftliche Literatur dazu. So kommen jetzt im oralen Mikrobiom, im Mundbereich, aber auch auf der Haut immer wieder Dysbalancen, also Ungleichgewichte vor, wo dann schlechte Bakterien die Oberhand gewinnen. Und im Mund sieht man dann ganz klar, dass man zum Beispiel Erkrankungen wie Karies bekommt, aber auch an der Haut kann man sehen, wenn da Bakterien am Werk sind, die eigentlich die natürliche Balance vom Mikrobiom stören, dass es zu Problemen gibt, kommt. Und ein Bereich, wo das besonders wichtig ist bei der Haut, ist die Neurodermitis. Wenn dann eben so schlechte Bakterien die Oberhand gewinnen, dann kommt es zu einer Verschlechterung von der Symptomatik. Das heißt dann Brennen und Juckreiz und Rötungen bestehen länger. Für mich persönlich war das Jahr 2020 deswegen auch wichtig, weil ich einerseits da sehr viel Literatur zu dem Thema gelesen habe und meine Begeisterung für das Thema geweckt war. Und, da hat mein damals 4-jähriger Sohn auch schlimme Hautprobleme gehabt, gegen Ende vom Winter. Und meine Frage, die ich mir gestellt habe, weil ich eben gewusst habe, das Hautmikrobiom spielt eine Rolle bei der Gesunderhaltung der Haut, wie bekomme ich die richtigen Bakterien und wo gibt es letztendlich auch so ein Produkt zu kaufen? Also auch ein sehr persönlicher Zugang für mich damals gewesen.
Das ist angesprochen, wo gibt es solche Produkte, beziehungsweise wie kann man das heilen? Was waren bisherige Behandlungsansätze von Neurodermitis? Und wie kann
Ja,
auch
bei,
eure Produktlinie, beziehungsweise euer Produkt auch dem vorbeugen? Weil mittlerweile ist es ja so, dass fast jedes vierte Kind in Industrienationen an Neurodermitis leidet und bestimmte Hautkrankheiten da auch im Vormarsch sind. Womit hängt das eigentlich zusammen?
Genau wie du sagst, es sind irrsinnig viele Leute betroffen von Neurodermitis. Es ist wirklich eine Volkskrankheit. Und mit den Standardtherapien sind auch wirklich sehr viele Leute unzufrieden. Also Standardtherapie ist noch immer Cortison. Das ist auch wirklich sehr gut wirksam, hat aber auch gewisse Nachteile. Wenn man es zum Beispiel langfristig anwendet, kann die Haut dünner werden. Und viele Patienten machen sich da auch über systemische Nebenwirkungen Sorgen. Und das führt dazu, dass einige diese Therapien dann auch ganz ablehnen. Im Bereich der topischen, also äußerlichen Anwendungen von probiotischen Bakterien. Ich habe dann damals auch selbst gesucht, weil ich eben solche Produkte mit Bakterien kaufen wollte. Ich habe Produkte gefunden, die probiotische Creme geheißen haben, aber eigentlich haben die dann keine wirklichen lebensfähigen Bakterien enthalten, sondern gehäckselte Bakterien, so kann man es beschreiben, oder in einigen Fällen auch gar keine Bakterien. Und das hat mich dann immer mehr interessiert, wieso es diese Produkte auch damals noch nicht verfügbar am Markt eben gab.
diese lebenden Mikroorganismen sind ja sehr empfindlich und brauchen ganz bestimmte Voraussetzungen, Bedingungen, Temperaturen und so weiter, beziehungsweise auch eine wässrige Suspension, um überlebensfähig zu sein. So wie ich das verstanden habe in der Vergangenheit, habt ihr auch daran geforscht, gemeinsam eben mit Projektpartnern eine Verkapselungstechnologie auf den Markt zu bringen, beziehungsweise zu entwickeln, die dem auch in die Hände spielt, damit eben diese Mikroorganismen auch überlebensfähig sind und dann später in Cremen auch eingeschlossen werden können. Wie genau sieht es aus? Wie schaut diese Verkapselungstechnologie aus?
Genau, also das war dann auch der Grund, warum ich damals eben die Produkte nicht gefunden habe, weil das eben technisch sehr schwierig ist. Bakterien, die mit Wasser in Kontakt sind, so wie es in den meisten kosmetischen Formulierungen der Fall ist, stabil zu halten und stabil zu lagern, gerade bei Raumtemperatur. Also sobald Wasser in der Nähe ist, wird es unglaublich schwierig. Und weil Pulver förmige Bakterien zu lagern, das gelingt heute ganz gut. Sobald Wasser in der Nähe ist, wird es schwierig. Und ich habe dann aber irrsinnige, ja, Begeisterung für das Thema entwickelt und habe beschlossen, das in die Hand zu nehmen und dann ein Projekt zur Erforschung von einerseits probiotischen Bakterien für die Haut gestartet, aber mit der Idee, das wirklich in marktfähige Produkte zu übersetzen. Und da gehört eben auch die Lagerung dazu. Azip war da von Anfang an ein sehr wichtiger Partner für uns, allen voran der wissenschaftliche Leiter, Herr Professor Nitecki. Wir haben, wie du auch schon gesagt hast, geschaut, dass wir die Bakterien in wässriger Formulierung stabil halten können. Dazu ist ein neues Verkapselungsverfahren entwickelt worden, wo wir eine sehr homogene Verteilung von den Bakterien haben und Lagerungsfähigkeit von unserer Entwicklung bei ungefähr 6 Monaten haben wir jetzt bei Raumtemperatur.
Soll die Technologie ausschließlich bei Neurodermitis eingesetzt werden oder welche Anwendungen gegen welche Krankheiten sollen daraus noch in Zukunft entstehen?
Also prinzipiell sind probiotische Bakterien für viele Krankheitsbilder relevant. Das Mikrobiom ist ein Begriff, den man hauptsächlich aus dem Darm kennt. Wir beschäftigen uns jetzt hauptsächlich momentan mit dem Hautmikrobiom. Allein da gibt es schon viele Erkrankungen, die mit Ungleichgewichten von dem Mikrobiom assoziiert sind. Allein da fallen mir viele Anwendungsmöglichkeiten ein, wie zum Beispiel im Bereich der Akne, im Bereich Anti-Aging auch letztendlich, was eher Richtung Kosmetik geht auch. Und da gibt es schon ein großes Anwendungsfeld. Und ich glaube, gerade eben bei der Haut liegt ein riesiges Potenzial, das wir jetzt zugänglich machen wollen.
Vielen ist das ja auch ein Begriff, eben aus der Darmgesundheit, das Mikrobiom, das gute Mikrobiom, aus also den guten Darmbakterien, die schlechten Darmbakterien. Jetzt so ganz als Laie gesprochen, wie sind da die Unterschiede eben zwischen dem Mikrobiom aus dem Darm und dem Mikrobiom, das eben an der Haut angesiedelt ist?
Ja, es gibt natürlich Unterschiede. Zum Beispiel kommen gewisse Bakterien hauptsächlich im Darm vor. Das Bakterium, das wir jetzt verwenden, das ist auch eins, das im Darm vorkommt, aber auch durchaus auf der Haut. Aber einige Bakterien kommen zum Beispiel im Darm eher selten vor und manche auf der Haut eher selten. Das hängt einfach davon ab, dass die Umweltbedingungen, die unmittelbaren für die Bakterien stimmig sein müssen, dass die sich auch ansiedeln können, wachsen können. Das ist dann zum Beispiel, wie viel Sauerstoff ist zur Verfügung. Und da ist es natürlich bei der Haut eine ganz andere Situation als im Darm. Auch der pH-Wert, viele wissen zum Beispiel nicht, dass die Haut eigentlich einen relativ geringen pH-Wert hat, wenn sie gesund ist. Wir reden davon ungefähr 4,7 ist ein guter pH-Wert für die Haut, also nicht der neutrale Bereich von 7. Und wir sehen, dass zum Beispiel bei Ekzemen, was auch ganz interessant ist, der pH-Wert deutlich darüber liegt. Und wir arbeiten mit Milchsäurebakterien, die auch die Fähigkeit haben, Milchsäure zu produzieren und dadurch auch pH-Wert senkend auf ihre Umgebung zu wirken. Das ist auch noch vielleicht ein ganz interessanter Punkt, finde ich, der pH-Wert.
Wie sieht es jetzt auch aus mit anderen Produkten? Also viele Produkte der Kosmetikindustrie preisen an, dass sie eben umweltfreundlich sind, also auch Stichwort Clean Cosmetics und so weiter. Es ist ja ein Milliardenmarkt mittlerweile. Wo wollt ihr euch denn als Land Biotech positionieren? Und was sind jetzt noch Vorteile eurer Technologie, wenn wir jetzt auch auf das Thema im antimikrobieller Schutz bzw. Stärkung der Hautbarriere eingeht, aber auch im andere Aspekte der Umweltfreundlichkeit und so weiter. Wo wollt ihr euch da positionieren und was ist da noch alles geplant?
In Cosmetics ist ein großes Schlagwort in der Industrie gewesen in den letzten Jahren, ist aber tatsächlich oder dem liegen Werte zugrunde, die mir auch persönlich sehr wichtig sind. Ich habe mir gedacht, wenn ich ein neues Produkt entwickle oder neue Produkte entwickle, dann soll das auch möglichst schonend für die Umwelt sein und auch für die Nutzer natürlich, weil ich glaube, dass das gewisse, wenn man jetzt an Konservierungsstoffe oder so denkt, die vielleicht das Produkt lang haltbar machen und somit für das Unternehmen ja, praktisch sind, wenn man nicht so lange, nicht so sehr an die Haltbarkeit denken muss, die sind dann aber gerade wieder fürs Hautmikrobiom schlecht. Und mir persönlich war das wichtig, dass ich, wenn man jetzt schon an Rezepturentwicklung denkt, möglichst wenig Zutaten verwende, wirklich nur das Notwendigste. Und wir haben den Vorteil, dass unsere Bakterien natürlich auch selbst Probleme mit antimikrobiellen Stoffen, mit Konservierungsstoffen haben, weil sie sonst im Produkt ja nicht überleben könnten. Also da fällt schon mal was Wichtiges weg, was irritierend sein könnte, was teilweise auch bedenklich ist für die Umwelt. Wir produzieren unsere Produkte vegan. Das erste Produkt ist bei uns schon jetzt auch EU-weit notifiziert. Wir sind da sehr zuversichtlich, dass wir bald auf dem Markt starten können damit. Und da haben wir auch eben nur vegane Zutaten und sind auch gerade dabei, das Bio-Zertifikat dazu erlangen dafür. Das ist uns extrem wichtig und was auch noch spannend ist, ist, dass so extrem wenig Zutaten drinnen sind. Also bis auf unsere Bakterien in diesem ersten Produkt sind noch zwei andere Zutaten drinnen. Und gerade wenn man Hautprobleme hat, wenn man zu Allergien neigt, dann ist es eher angezeigt, möglichst wenig Stoffe auf die Haut aufzubringen, weil jeder einzelne Stoff ja irgendwo auch wieder ein Risiko birgt, etwas auszulösen.
Wann schätzt du, dass ihr ungefähr auf den Markt gehen werdet?
Also definitiv noch in diesem Jahr. Man kann bereits auf unserer Website, wenn man sich dafür interessiert, unter www.lanbiotik.com sich vorregistrieren. Dann hat man auch als erster Zugriff auf unsere Produkte, sobald die dann verfügbar sind.
Ja, super. Das werde ich gleich machen, dass ich mir das
anschauen. Ja, kannst du gleich nebenbei machen. wenn du magst. Genau, also da findet man uns und wir wollen dann einerseits über Apotheken vertreiben, aber auch direkt online als Versandmodell.
Wir waren jetzt sehr stark bei der Umwelt, beim Umfeld und so weiter. Ich würde es gerne auch über das Unternehmensumfeld sprechen, weil du hast ja viele Rollen, die du einnimmst und sozusagen viele Hüte auf. Du bist auf der einen Seite eben Medizinerin, wie du gesprochen hast, du bist eben Co-Founderin bei der EGSF, bei der Interdisziplinären Gesellschaft für Sozialtechnologie und Forschung und vor allem Mutter Jetzt ist meine Frage, eine Frage, die du sicher auch öfter gestellt bekommst. Wie kriegst du das alles eigentlich unter einen Hut?
Ja, also das sind natürlich, wie du es angesprochen hast, ganz viele verschiedene Rollen. Mit der Familie ist bei uns deswegen ein bisschen eine besondere Situation, weil mein Partner und ich in beiden Unternehmen zusammenarbeiten. Für uns ist es, passt es sehr gut. Es ist eine große Chance, dass man sehr viel intensiven Kontakt miteinander hat und sich das mit Kindern und mit Familie auch flexibler einteilen kann von der Zeit her. Das ist auch eine gewisse Motivation überhaupt anfangs gewesen, in die Selbstständigkeit zu gehen, weil Homeoffice-Möglichkeit hatten wir jetzt schon lang vor Covid, weil wir uns das sehr gut so selbst einteilen konnten. Und das ist natürlich mit Familie ein großer Vorteil. Aber natürlich hören wir auch immer wieder von Leuten, also sowas wie, ich könnte nie mit meinem Partner zusammenarbeiten. Wieso macht ihr das so quasi? Aber ich glaube, das ist ein bisschen eine Typsache auch und wir mögen das, sage ich einfach immer. Ganz salopp. Genau. Und die Kinder wachsen da so rein. Die interessieren sich auch natürlich irgendwo dafür, was wir machen. Und es ist auch wirklich schön, wenn man Unternehmertum so als Familie auch leben kann und ja, die Begeisterung der Kinder da auch irgendwo weckt. Genau. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass es keine Herausforderungen gibt. Das wäre gelogen. Das ist natürlich viel. Also wir haben ja drei Kinder und das ist natürlich, es ist immer irgendwas los. Nicht so der Typ für das wäre, dann hätte ich das Projekt auch nicht gestartet, nebenbei noch mit drei Kindern. Die Kinder kommen immer zuerst. Das ist klar. Und da bin ich froh, dass wir gerade im selbstständigen Bereich jetzt da eben viel Flexibilität haben, dass wir das den Kindern auch geben können, dass man mal sagen kann, gut, jetzt bleiben wir mal heute einfach einen Tag daheim und machen irgendwas für euch, irgendwas Lustiges. Und das ist wieder die Flexibilität, die man vielleicht sonst nicht hat.
Was braucht es deiner Meinung nach noch, damit sich eben mehr Unternehmerinnen, auch ja, Gründerinnen sozusagen, für die Gründung eines Startups entscheiden? Deiner Meinung nach? Also, was bräuchte es an Voraussetzungen und auch an Programmen, damit einem da der Einstieg erleichtert wird? Ich spreche das deswegen an, weil ihr seid ja auch von zahlreichen Programmen unterstützt, eben vom FFG-Basisprogramm, AWS Preseed, AWS Inkubator und der Gründungsgarage im Science Park und so weiter. Aber jetzt abgesehen auch davon, was braucht es irgendwie deiner Meinung nach für die ersten Start-up-Schritte, was Know-how angeht, was eben auch das rechtliche bzw. bürokratische angeht?
Ja, das wollte ich jetzt auch genau, wie du gesagt hast, erwähnen, dass wir da wirklich sehr von der Finanzierungsseite her gesegnet sind mit ganz vielen unterschiedlichen Unterstützungen von öffentlicher Seite, aber auch die Inkubatoren. Ich finde, das ist wirklich wunderbar und ich würde es jedem raten, dass er dort andockt und sich das halt rausnimmt, was für ihn sinnvoll ist und passend ist. Eben in Graz allein gibt es da schon unterschiedliche Inkubatoren, wie Gründungsgarage, hast du erwähnt, und den Science Park. Und ich war auch bei diesem bundesweiten Inkubatorprogramm von der AWS, diesem AWS First Programm. Das war auch super. Und ich glaube, was für uns immer einen großen Motivationskick gibt, ist, dass wir uns mit vielen anderen Gründern auch austauschen. Dass man einfach merkt, okay, es gibt noch andere Leute, die sind irgendwie in so einer ähnlichen Situation am Anfang. Und es ist ja auch irgendwie so ein bisschen eine Achterbahnfahrt oft, dieser Anfang mit einem neuen Projekt, einer neuen Idee. Es bleibt immer so lang spannend, gerade wenn man Finanzierungen benötigt für seine Forschung am Anfang, dann Ja, du hast immer den Nervenkitzel am Anfang und es ist einfach schön, wenn man mit anderen Gründern Kontakt hat und sich austauscht. Ich habe schon gesagt, eben, dass mein Partner und ich das gemeinsam alles machen und wir haben lustigerweise in unserem Umfeld auch mehrere Unternehmer Pärchen, die auch im Startup-Bereich tätig sind und das ist schon ganz cool, wenn man einfach Leute hat in ähnlicher Situation. Und da würde ich auch jedem empfehlen, so gut wie möglich irgendwie anzudocken und auch mit Gleichgesinnten zu sprechen. Das baut unglaublich auf. Sich auch, also einerseits die Leute zu suchen, die in ähnlichen Situationen sind, aber auch Leute, die schon weiter sind, die Know-how haben, die Mentorinnenrollen übernehmen. Das war für mich auch immer extrem hilfreich und erbaulich. Leute, die vielleicht schon dort sind, wo man gerne mal mit seinem Unternehmen hin möchte oder die einfach viel Branchen-Know-how haben. Also ich war da immer extrem, ja, ich bin immer extrem zu allen Inkubatoren und überall wirklich hingegangen, habe immer versucht, mir möglichst viel Know-how auch ja, anzueignen, einerseits aber auch das alles aufzunehmen, aufzusaugen, was es an Angebot gibt, weil es gibt unglaublich viel und ich glaube, was vielleicht so ein bisschen ein Hemmschuh für viele ist, ist, dass man oft, gerade wenn man im Startup-Bereich tätig ist, so riesige Visionen zeichnen muss, wo man sagt, ja, in den nächsten 3 bis 5 Jahren 100 Millionen Umsatz, sonst ja, bist du für einen Venture Capitalist schon gar nicht interessant. Und möglicherweise ist das genau für Frauen nochmal ein bisschen, weiß ich nicht, ich will jetzt auch nicht für alle sprechen, aber da ein Thema, wo man ganz klar sagen muss, du musst nicht heute der sein, der eben so ein Unternehmen wieder gefordert wird oder wie du vielleicht einmal haben möchtest. Führen kann, aber du musst dran glauben, dass du es werden kannst. Und dann würde ich sagen, einfach machen.
Das ist eigentlich der perfekte Motivationsspruch. Ja.
Das hilft mir, dass ich mir denke, okay, heute habe ich diese und jene Erfahrung noch nicht, aber bis es so weit ist, dass ich das brauche, wachse ich da auch rein in diese Sachen. Und dieses Vertrauen, das kommt halt auch dann durch die Erfahrung. Mir kommt auch vor, sehr stark durch Rückschläge. Bei uns war es auch einmal so, dass wir ganz am Anfang die erste Finanzierung haben wir bei der ersten Einreichung nicht bekommen, mussten ein paar Sachen umändern und dann haben wir sie bekommen. Aber da habe ich so richtig das Vertrauen auch in mich bekommen, dass auch wenn, da hatte ich noch gar nichts in der Hand im Endeffekt. Also das Forschungsprojekt war noch nicht gestartet. Ich habe dann nur erfahren, okay, das Geld kommt jetzt nicht. Und ich bin dann trotzdem dran geblieben und war noch mehr motiviert und habe dann gesagt, okay, ich gehe jetzt wirklich ins Detail, schaue mir das alles an. Und aus dem habe ich dann irgendwie ein Vertrauen in mich gewinnen können, dass auch wenn es eben schwierig wird, wachse ich da rein und suche mir den Weg. Also wirklich auch solche negativen Sachen, zum Beispiel ganz am Anfang, als Chance sehen.
Ja, danke, danke dir für die Inspiration und vor allem Motivation jetzt auch am Schluss. Ich wünsche dir alles Gute, auch für den Markteintritt bald. Du hast gesagt, es ist bald soweit. Gibt es da schon ein Datum, auf das wir uns freuen können oder ein Jahr, wo du sagst, da wird es dann wahrscheinlich soweit sein?
Also auf jeden Fall heuer noch.
Ah.
Wir haben uns das fest vorgenommen, dass es schon wirklich bald mit dem ersten Produkt losgeht. Das ist alles, wir sind da wirklich schon, da das Produkt schon zugelassen ist, auch als Kosmetikum jetzt, in der Zielgeraden. Und ja, wir freuen uns auf die Entwicklung weiterer Produkte, auch auf die Vermarktung. Ich bin echt gespannt, wie das alles wird, auf die neuen Herausforderungen und auch weiterhin die guten Kontakte mit den Forschungseinrichtungen wie ACIP wollen wir nutzen, damit wir auch die Erforschung vom Hautmikrobiom vorantreiben können. Das ist so meine Vision.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Danke, Martin. Danke für die Einladung.
Und großes Danke auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und bis bald, wenn es wieder heißt, zu einer weiteren Folge der Biotexperten.
Thank you.